Almuts Pausentee, der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, ich bin froh, dass du auch wieder da bist und du hast wahrscheinlich ganz, ganz frische Eindrücke von den beiden Spielen, die du verfolgen durftest, sowohl San Siro als auch Dortmund. Es war wahrscheinlich ein Riesenerlebnis, weil es nicht nur für uns am Fernsehbildschirm ein Spektakel war.
Hi Almut, ja, ich habe erstmal ein bisschen mit dir gelitten, weil du ja, man hört's, glaube ich, ne? Noch ziemlich krank bist.
Immer noch, ich weiß es auch nicht.
Aber du hast es dann verfolgt und bist wahrscheinlich auch bei dem Rückspiel nicht eingeschlafen.
Nein, ich habe da kurz in der Halbzeit gedacht, wenn das so weitergeht, dann wird's bitter. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, so wie die Deutschen gespielt haben, werden die bestimmten Gang rausnehmen und damit nicht umgehen können und dann ist das nachher doch noch passiert. Ja, war auf jeden Fall ein spannendes Spiel, aber da habe ich auch überlegt, so was man an Anekdoten erzählen könnte.
Da ist dir bestimmt was eingefallen.
Genau, es ist ja da eine Kuriosität passiert und ich habe überlegt, ob ich sowas schon mal erlebt habe und wie viele andere, die sich schon öffentlich geäußert haben, habe ich das natürlich noch nie erlebt, dass so eine Ecke dann passiert, aber ich habe vielleicht was ein bisschen Vergleichbares erlebt, wo ich als Torhüterin aber zum Glück nicht ganz so schlecht ausgesehen habe wie Donnarumma. Wir haben in einem DFB-Pokalspiel eine Gegenspielerin auf der anderen Seite gehabt, die einen Flickflack-Einwurf konnte. Und mit diesem Flickflack-Einwurf ist sie auch sehr, sehr weit gekommen.
Also auch spektakulär.
Auf jeden Fall. Und die konnte dann auch bis in den Strafraum hineinwerfen. Und natürlich entstehen dadurch auch sehr, sehr gefährliche Situationen. Man wusste schon, dass es kommt, aber du kannst es ja trotzdem nicht komplett verteidigen. Und der Ball flog dann auch in den Strafraum Richtung mein Tor. Und es war sehr viel Gewusel vor mir. Und letztendlich habe ich mich dann dazu entschieden, den Ball ins Tor gehen zu lassen. Und um mich rum sind alle ausgeflippt. Also die Gegenspieler,
hast deinen Job nicht gemacht.
Genau, dachten, sie haben ein Tor erzielt. Und meine Mitspielerin haben mich nur doof angeguckt, was ich denn soll. Und ich bin dann als Einzige zur Schiedsrichterin gegangen und habe ihr mitgeteilt, dass ich den Ball nicht berührt habe und dass wir doch jetzt einen indirekten Freistoß bekommen müssten. Dem ist die Schiedsrichterin auch gefolgt, weil wenn man denn Regeln kennt, manchmal hilft es, sich in einer kurzen Situation an sowas zu erinnern. Und ich habe früher auch mal einen Schiedsrichterschein gemacht. Zählt halt ein Einwurf immer noch als indirektes Ball ins Spiel bringen und man muss halt nochmal jemand anderen haben, der den Ball berührt, damit das Tor zählen würde. Ja, und so sind wir dann aus der Situation recht kurios rausgekommen und es hat dann zum Glück kein Tor gegeben für die Gegner.
Ja, du warst dann ganz besonders wach, noch wacher als alle anderen in der Situation, anders als Donnarumma. Aber ganz interessant vielleicht die Beobachtung bei uns oben in Dortmund auf der Pressetribüne. Also ich kann jetzt nur für viele Print-Kollegen sprechen, also die Fernsehanstalten hatten das Bild ja teilweise auch nicht. Man hat es ja bei RTL, glaube ich, im Live-Bild dann auch nicht gesehen, das haben wir dann später entdeckt, aber es liefen alle ganz wild rum und haben gedacht, hey, was ist denn passiert, warum hat jetzt einmal die Tormusik abgespielt und plötzlich sah man, wie die Jungs da unten um Musiala und Kimmich rum gefeiert haben, weil wir in der Sekunde alle nicht, wir waren irgendwie noch bei der Aktion von Rüdigers Flanke auf Kleindienst und der Parade von Donnarumma und haben dann plötzlich irgendwie alle wie wild nach dieser Szene gesucht, wo ja auch der Bildschnitt von RTL nicht ganz hinterher kam. Aber das habe ich, ja, das habe ich echt noch nicht gesehen. Die einzige Szene, die ähnlich war, wo Richtung schneller Ecke, und das hat, glaube ich, auch Stiller nachher nochmal gesagt, unten in der Mixzone zu den Reporterinnen und Reportern, als er meinte, ja, Alexander Arnold, Liverpool, Barcelona, dass diese schnelle Ecke, die dann da zum Weiterkommen in der Champions League geführt hat, da gab es mal eine ganz schnelle Ecke, wo sehr viele gepennt haben.
Ja.
Aber diese Diskussion, ja, wir haben auf der Tribüne genau wie Donnarumma mit seinen Jungs wahrscheinlich zu viel noch über irgendwas anderes diskutiert.
Ja, also das war ein krasses Bild, wie alle irgendwie Richtung Schiedsrichter und auch dann mit sich beschäftigt waren und nicht ein einziger Italiener im Blick hat, dass dieser Eckball jetzt schnell ausgeführt wird. Also das ist ja das Erste, was die Trainer mal einbläuen. Guck zum Ball, wenn du halt nicht deinen eigenen Standard hast, sondern den Standard verteidigen musst. Und also es war, ja, war Wahnsinn.
Man kennt das ja, ne, dass man auch irgendwie mal eine kurze Ecke verteidigt oder so, dass man wach ist einfach, ob einer rausrücken muss und so. Das lernt man ja schon in der Kreisliga nach dem Motto, ja, rück mal raus, guck mal, was passiert. War schon kurios für die Deutschen.
Aber apropos Kreisliga, mein Mann saß dann auf dem Sofa und hat dann gesagt, also ich habe mal so ein ähnliches Tor geschossen, sag ich, wie? Naja, der Torwart stand zwar im Tor, aber wir hatten da auch so einen schnellen Angriff mit Konter und die Abwehrspieler sind halt alle nicht mitgekommen und der Ball ist tatsächlich dann vom Torwart aus geblockt worden, dass es eine Ecke gibt und der Ball ist auch schon zur Ecke gerollt. Und dann hat halt einfach nur ein Mitspieler den Ball reingespielt, er war der Einzige im Strafraum und hat ein Tor gemacht. Dachte ich, ja gut, ist schon mal nicht schlecht, aber das war noch eine andere Situation.
Ja, aber nah dran, aber lag eher daran, dass die Vorderleute in der Kreisliga nicht hinterhergekommen sind, die Vorderleute vom Torwart. Aber gut, war auf jeden Fall spannend. Es wurde dann auch noch spannender als gedacht. Eingeleitet ja letztlich auch durch den Fehler Sanés Pass auf Kimmich 1-3 und dann ja den Wechseln, die dann da passiert sind von Nagelsmann.
Ja, aber findest du wirklich, dass die Wechsel, also als ich diesen den O-Ton halt irgendwie so im Ohr hatte, dachte ich, warum? Also er sagt ja auch, die haben ja dann so zusammengespielt, wie sie noch nie zusammengespielt haben. Sage ich, ja, das stimmt. Also Bissek ist als Debütant dann in der 77. Minute gekommen, aber da war ja eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ist ja nicht so, dass danach die drei Tore irgendwie gekommen sind. Und ein Pascal Groß, ein Amiri, ein Adeyemi. Also Groß hat im ersten Spiel, im Hinspiel schon von Anfang an gespielt, auch mit Goretzka zusammen. Adeyemi und Amiri hat auch von Anfang an gespielt. Adeyemi ist in dem Spiel reingekommen. Auch ein Andrich ist in dem ersten Spiel reingekommen. Also da muss ich halt auch sagen, so eine durchgewirbelte Elf war es nicht. Und für mich ist das dann keine Ausrede, dass man sagt, ja, die haben halt noch nie so zusammengespielt, weil es war von Anfang an, es war ja auch so, dass die Wechsel erst in der 63. Minute stattgefunden haben. Da kannst du ja dann auch nicht sagen, ja, von der ersten Minute der zweiten Halbzeit an waren wir leider nicht in der Besetzung, in der wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. Also die hatten ja schon 15 beziehungsweise 18 Minuten, in denen sie hätten vielleicht eine bessere Körperspannung an den Tag legen müssen.
Na, ich würde da in der Form widersprechen, indem ich sage, das Problem an diesen Wechseln war, dass du halt gerade in der 60. als dieses 1-3 fällt, also als du gerade durch einen individuellen Fehler in Bedrängnis gerätst, so ein bisschen plötzlich, nachdem Rüdiger sich da schon von den Fans applaudiert hat oder beziehungsweise zurufen hat lassen, Sprechchöre, und er applaudiert dann. Da war eigentlich alles schon in trockenen Tüchern, da passiert der Fehler. Und dann nimmst du mit Stiller und Goretzka deine beiden zentralen Spieler raus, die das bis dahin sehr gut gemacht haben. Das fand ich den Fehler, den Nagelsmann nachher auf der PK so erklärt. Stiller hatte gelb. Da will ich jetzt dann auch euch Reporter und Reporterinnen gar nicht hören. Wenn ich den nicht rausnehme, der kriegt in der 75. Gelb-Rot und wir verlieren noch. Das war seine Argumentation. Und bei, dass er bei Goretzka was an den Hamstrings hatte, als Goretzka das bekannt war. Und das, da würde er gerne die Bayern-Mannschaftsärzte und Physios hören, wenn er den hätte weiterspielen lassen. Mein Kritikpunkt an diesen Wechseln war, zu dem Zeitpunkt, als es kippte, die Achse in der Mitte rauszunehmen. Klar, ich fand, Groß hat ein nicht gutes Spiel gemacht in San Siro, deswegen war es dann schon durcheinander gewirbelt. Deswegen hat er, glaube ich, Erklärungen gesucht, für die er aber, also für die Kritikpunkte, er eigentlich selbst ja sich verantworten muss. Das wäre jetzt so mein Punkt. Aber ich will es jetzt auch gar nicht zu weit ausdehnen, bevor wir zu deinem Thema kommen.
Naja, das Spiel ist ja schon das Thema, weil es ja einfach auf der Hand liegt. Also wie kann es denn sein, dass du nach der gefühlt besten Halbzeit der letzten 5 bis 10 Jahre, was ja alle so gesehen haben, also ich habe, glaube ich, Lothar Matthäus noch nicht so voll des Lobes mit einer Halbzeit gesehen, dass er nicht mehr wusste, was er sagen sollte und nur noch ein breites Grinsen im Gesicht hatte, dass dann halt sowas passiert. Und auch bis zur 63. Minute, es hatte ja in der zweiten Halbzeit eigentlich alles gefehlt. Es hat die Körpersprache irgendwie gefehlt, es hat die Selbstsicherheit gefehlt, es hat der Einsatz gefehlt, das, was du in der ersten Halbzeit hattest, diese Leichtigkeit, diese Ausstrahlung und so, die war ja gar nicht mehr da. Also auch nicht irgendwie im Mindestmaß. Und du hast ja als Zuschauer schon darauf gewartet, dass jetzt die Italiener irgendwie ein Tor schießen. Dann hast du ja sogar nochmal Glück gehabt, als der erste Elfmeter gar nicht gegeben wird, worüber man natürlich auch diskutieren kann. Daher sagst du, ja, okay, Schlotterbeck spielt minimal den Ball und deswegen ist es ein Foul an ihm. Ob du die Ballberührung dann so richtig siehst und so interpretieren kannst, naja, sei dann auch dahingestellt. War dann Glück für Deutschland. Man hat ja auch an der Reaktion der Bank gesehen, an Nagelsmann und Co., wie sie gejubelt haben, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde. Aber das war schon irgendwie ein Armutszeugnis, dass du von nicht mal 10% der gefühlten vorherigen Leistung für die zweite Halbzeit konservieren konntest.
Das sind nicht meine Formulierungen, sondern die vom Kollegen Hendrik Buchheister, aber gute Halbzeiten, schlechte Halbzeiten, es könnte eine neue Doku-Soap werden. Ich fand nämlich sowohl im ersten Spiel die erste Halbzeit, die war natürlich nicht annähernd so unkonzentriert und uninspiriert und irgendwie schwierig und kompliziert wie die zweite in Dortmund. Aber auch die war schon nicht gut.
Ja.
Die war schon nicht gut, weil der schnelle Gegentreffer und dann irgendwie die Bemühungen, und das hat Nagelsmann dann ja auch nach dem ersten Spiel gesagt, die Bemühungen waren dann da, aber das war jetzt nicht dolle. So, und in der zweiten Halbzeit nochmal deutlicher Fokus zu erkennen. Und dann letztlich auch die Einwechslung Kleindienst und Schlotterbeck von Nagelsmann, die entscheidend mit dafür sorgen, dass sie das Spiel gewinnen.
Die waren definitiv entscheidend, da hat er gute Wechsel gemacht.
Ich frage mich, was die italienische Abwehr gedacht hat, als ein 1,93 Meter Stürmer mit der Nummer 9 eingewechselt wird und dass man dann ein paar Minuten später denkt, ach, den lassen wir in der Mitte mal alleine köpfen. Der kann es bestimmt nicht so gut. Der stand nämlich ja ganz alleine da. Und dann noch Goretzka, ne, Spiel.
Ist schon Wahnsinn gewesen, wie Kleindienst da einfach frei gestanden hat. Er hat ja nicht mal einen krassen Laufweg gemacht. War ja nicht so, dass er vom zweiten Pfosten auf dem ersten durchgelaufen ist und einen Vorsprung vor seinem Gegenspieler hatte, sondern er hatte ja gar keinen Gegenspieler.
Ja, deswegen. Also so, ne, Goretzka ein gutes Spiel, und ein sehr gutes Spiel gemacht, Schlotterbeck auch. Also da hat man quasi in der Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen. Und ich würde eben sagen, in der Partie in Dortmund im Rückspiel wurden dann kurz nach der Halbzeit, als es zu kippen drohte, Entscheidungen getroffen, die man so nicht treffen darf. Du sagst, klar, die reinkommen, es ist jetzt nicht so, dass da 5 Debütanten plötzlich in der 60. reinkommen, die noch nie gespielt haben. Aber es war schon erkennbar, Pascal Groß auch bei dem Gegentor zum 2:3, kommt überhaupt nicht in Zweikampf vorm Strafraum, läuft hinterher, Tar packt dahinter nicht richtig zu. So ein Andrich dann statt Groß zu bringen, wenn du schon in der Mitte da die Wechsel aus Gründen, gelbe Karte, Hamstringverletzung oder Blessur vornehmen musst. Also ein Andrich fegt da vielleicht irgendwie dazwischen. Also irgendwie nicht die allerbesten Schlüsse. Hinterher ist man immer schlauer, kann man sich jetzt hinstellen und sagen, aber man, es ist erklärbar. Es ist erklärbar, wieso diese Halbzeit spätestens nach dem individuellen Fehler 1:3, Sané auf Kimmich, der dann nur noch in die Richtung von dem Moise Kean grätschen kann. Dann drohte es nicht nur zu kippen, sondern dann begann es zu kippen. Und dann die Wechsel, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Wundertüte. Aber was genau in der Halbzeit gesagt wurde, das konnte auch keiner erklären. Kein Kimmich, kein Stiller, kein Baumann. Der mal gesagt, ja, wir müssen irgendwie dranbleiben. Und so die Klassiker, hat es, glaube ich, Angelo Stiller gesagt, die Klassiker wurden dann rausgeholt in der Halbzeit. Dranbleiben und nicht nachlassen und so. Aber da kommst du auch nicht ran. Dann frage ich dich jetzt als Ex-Nationalspielerin, wie oft hattet ihr solche Szenen? Ich glaube, du hast mir in der Sprachnachricht gesagt, als ich meinte, so ein Wechselbad mit so einem Cut in der Halbzeit in der krassen Intensität habe ich noch nie gesehen, hast du gesagt, naja, das habe ich schon ein bisschen öfter erlebt.
Ja, ja. Also auch wenn du dir jetzt erst recht die Frauennationalmannschaft zu Gemüte führst, ist das eigentlich Usus gewesen die letzten Jahre. Das ist also Minimum jedes zweite Spiel eigentlich eine gute und eine schlechte Halbzeit gab. Natürlich vielleicht nicht mit 3-0 Führung und dann einem 3-3, das ist schon ungewöhnlich, aber es gab das, dass du gegen irgendwen im Rückstand lagst und dann aufholen musstest, oder halt genauso andersrum, dass du in Führung lagst und plötzlich aufpassen musstest, dass du das Spiel nicht verlierst. Also das ist schon ab und zu vorgekommen, und wir haben es auch schon mal gehabt, ja, dass du zur Halbzeit 2-0 zurücklagst und hast nachher ein Spiel 4-3 gewonnen. Also da bist du dann auch zurückgekommen und hast es dann hingekriegt. Ja, vielleicht eigentlich in so einem entscheidenden Spiel nicht unbedingt passieren, dass du dich so sicher fühlst und so irgendwie unangreifbar. Und ja, also ich fand das erschreckend, wie wenig Ausstrahlung dann halt noch die einzelnen Personen auf dem Platz haben, weil du kannst schon mal das Pech an den Schuhen haben, kannst auch einen individuellen Fehler machen, aber es geht halt dann manchmal darum, was so diese Mannschaft ausstrahlt, und das hat mir irgendwie nicht gefallen in der zweiten Halbzeit. Also es kann immer was schief laufen, und ich hoffe, dass das halt jetzt zum Beispiel beim Final Four, was dann auch in Deutschland stattfindet, nicht nochmal passiert, weil wenn man sich auch an die Weltmeisterschaft in Katar erinnert, da ist es ja auch so ähnlich gewesen, sagen wir mal Spiel gegen Japan oder Spiel gegen Spanien, irgendwie da hast du auch eine gute Halbzeit oder gute 70 Minuten gehabt und danach ging es dann irgendwie auch bergab, und das ist immer das, was dir dann als Spitzenmannschaft auch das Genick bricht. Und ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, das ist vielleicht auch das, was mich so enttäuscht, dass wir über diesen Punkt hinweg sind, dass wir den Motor komplett ausschalten, und das war irgendwie so zu sehen.
Das hat Kimmich auch nochmal gesagt. Ich meine, als Kapitän nimmt sich halt immer viel Zeit nach den Spielen, auch Dinge nochmal einzuordnen, zu erklären. Ist ja auch richtig so. Der dann auch nochmal gesagt hat, dass diese beiden Halbzeiten genau ein Spiegelbild dessen waren, wo die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft gerade hingeht. dass sie imstande sind, wieder, also am Peak, galaktisch zu spielen. Und dass sie genauso noch den Schlendrian-Modus drin haben und den Modus, wenn wir nachlassen, sind wir wahnsinnig verwundbar. Und ich finde, weil du das Japan-Spiel erwähnst, noch ein Gedanke dazu, weil das so eine Parallelität ist, finde ich. Hansi Flick hat damals Ilkay Gündoğan beim Stand von 1-0 rausgenommen und Leon Goretzka gebracht. Die Gründe dafür, darüber kann man jetzt spekulieren, aber es liegt zumindest nahe, dass ein Leon Goretzka, Stichwort Nagelsmann, es gibt Leute, die sind nicht für die zweite Reihe, weswegen er ihn auch nicht mit zur EM genommen hat. Das ist alles geklärt. Goretzka hat sich aus meiner Sicht jetzt wieder festgespielt. Muss einer der großen Faktoren sein und der Leistungsträger Richtung Sommer, wenn er fit bleibt, auch Richtung Nations League und Co. Club-WM hin oder her. Aber da hat Hansi Flick den aus meiner Sicht Fehler gemacht, Leon Goretzka einzuwechseln für Ilkay Gündoğan, um ihn so ein bisschen zu befrieden. Und zu sagen, du kriegst hier deine 45 oder 35 Minuten. Da kippte das Spiel, weil Gündoğan war einer dieser Treiber dieses Spiels. Er hat nicht nur das Tor per Elfmeter geschossen, sondern er war auch der Treiber dieses Spiels ganz im ganz Besonderen. Eines seiner besten Spiele, die er gemacht hat in der Nationalmannschaft. Erst recht vor der EM letztes Jahr, wo er nochmal aufgedreht hat. Und da diesen Wechsel vorzunehmen, das war dann ebenfalls ein Fehler. So sieht man die zentrale Position. In so einer Phase dann wegzunehmen, birgt natürlich ein Risiko. Und dann, weil du sagst, dieser Punkt ist dann halt schon, da ist man schon drüber weg, das ist eben mitnichten so. So stabil ist diese Mannschaft noch nicht. So sehr sie Abläufe
genau.
hat, man sieht das Chaos, den Punkt vielleicht noch, das Chaos in der ersten Halbzeit in San Siro, wo aufgrund verschiedener struktureller Dinge, auch mit dem Amiri, der irgendwie nicht so richtig zurecht fand, Burkhardt hat sie aufgerieben, Sané wusste nicht so recht, wohin, hat man so ein bisschen kein geordnetes Chaos gesehen, sondern ein ungeordnetes, also ein chaotisches Chaos quasi, ein gewolltes Chaos, das irgendwie nicht funktioniert hat. Dann gab es die Wechsel, da war alles super, wurde deutlich besser im zweiten Durchgang und dann eben genau vice versa. Dann im Dortmunder Stadion hat man da genau das Gegenteil gesehen. Da war die erste Halbzeit super, da haben sich Kimmich, auch ein Sané, der sich irgendwie bemüht hat, auf der Seite aus abgewechselt. Dann schlägt Rüdiger mal eine Flanke auf Klein, da war viel Überraschendes bei, viel Strukturiertes dabei. Und dann eben, und das ist das, was du sagst, in der zweiten Halbzeit, habe ich auch das Gefühl gehabt, man war sich irgendwie zu sicher. Und dann ist es wieder die Szene, ich will jetzt nicht immer Rüdiger nennen, Stichwort Japan, mit seinen Haxen.
Ja.
In Dortmund stellt er sich in der 56. hin und macht so, oder in der 53. und klatscht. Macht so, ja,
ist natürlich... Die Fans, glaube ich, gerade singen, oh, wie ist das schön, ne?
Nein, die singen, denn die haben Rüdiger-Sprechchöre
stimmt, stimmt, das haben sie auch. Ja, ja,
weil
genau.
Rüdiger nimmt vor dem Strafraum im Liegen
richtig,
dem Italiener die Kugel weg. Und dann ist es so, ne, die Haxen gegen im Podcast so zu sagen und dann so zu machen, macht natürlich auch ganz viel Sinn. Aber du hast zumindest gesehen, er hat dann halt geklatscht.
Ja.
Das ist jetzt natürlich Zufall, aber es ist auch so ein symbolischer Moment gewesen. Aber es ist gut gegangen. Das bleibt am Ende.
Genau, es ist gut gegangen, aber ich hoffe trotzdem, sagen wir mal, aus deutscher Sicht, dass so vielleicht nicht mehr so oft erleben ist. Und aus neutraler Sicht war das natürlich toll, weil es hat Spaß gemacht, zuzugucken und dann irgendwie mitzuzittern, dass es halt nicht so ein langweiliges, keine Ahnung, nachher 6-0 wurde, sondern dann wirklich noch darum ging, dass Deutschland oder in die Verlängerung kommen könnte. Denn das ist ja auch etwas, was die Nations League gezeigt hat. Alle anderen Spiele waren in der Verlängerung also unheimlich spannend. Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, genau, mindestens in der Verlängerung. Zwei sind ja dann ins Elfmeterschießen gegangen, die Franzosen. Und also die beiden, die jetzt eben im Halbfinale aufeinandertreffen. Die Portugiesen haben es ja dann in der Verlängerung gegen die Dänen gemacht und sind dann jetzt deutscher Gegner. Aber ich finde, diese Spiele oder diese Woche, diese Länderspielwoche hat zwei Sachen gezeigt. Die Nationalmannschaft ist wieder Diskussionsthema Nummer eins und begeisterungsfähig und ein Diskussionsthema für alle. Also so ein 3-3 vor anderthalb Jahren, ne, das hätte nochmal ganz andere Wellen geschlagen. Klar, wenn es irgendwie ein Gruppenspiel ist, wo es nur noch darum geht, wirst du Zweiter oder Dritter und kommst in der Nations League-Gruppe nicht weiter, ist eh klar, war ja jetzt ein Viertelfinale, aber das hat sich die Nationalmannschaft unter Nagelsmann erarbeitet. Wieder so ein Spiel, wo es um was geht. Klar, da läuft dann nicht alles rund, aber am Ende haben sie es geschafft und dann sind die Leute auch froh, dass sie es geschafft haben und haben keine Häme nach dem Motto, mir wäre es lieber gewesen, wenn sie da ausgeschieden wären, die Idioten. Übertrieben gesagt. Und es genau. hat gezeigt, die Nations League ist ein geiler Wettbewerb.
Also diesmal kann man nur sagen, es ist ein geiler Wettbewerb. Also was es da auch für Wendungen in Hin- und Rückspiel gab, wie jemand in Führung geht, ausgleicht und das Gleiche dann im Auswärtsspiel passiert. Das war schon Wahnsinn. Also bei allen drei Partien, also allen drei anderen Partien.
Ja, und eben mit dem Fokus auch, wir wollen hier weiterkommen. Also es geht hier um einen Titel. So die Deutschen, gerade die deutsche Perspektive war ja erst recht so. Ich meine, beim ersten Mal sind sie fast abgestiegen. Als es noch Dreiergruppen gab, dann gab es die Reform, Vierergruppen, Deutschland blieb drin. Dann haben sie, gab es dieses 0-6 gegen Spanien, die Horrornacht.
Demontage.
Und dann wurde es ein bisschen besser, jetzt in der letzten Flick Nations League Runde wurde es ein bisschen besser. Aber auch da hat man es dann eben nicht geschafft. Und jetzt endlich mal, erstmals gab es ja auch dieses Viertelfinale vorgeschaltet vor dem Final Four. Also quasi die Reform von 3-4 in der Gruppe, dann nochmal 2 Runden, 2 Austragungen so und jetzt die Austragung mit dem Viertelfinale. Auch nochmal ein spannender Punkt. Und es geht halt um den Titel und die Deutschen sagen es und Nagelsmann wiederholt es immer und immer und immer wieder. Es geht darum, Pflichtspiele, Selbstverständnis, große Nationen schlagen, Pflichtspiele gewinnen, das Selbstverständnis, Titel gewinnen zu können. Und wie es die Spanier gemacht haben mit der Nations League, wie es die Argentinier gemacht haben, die vom WM-Titel den Cup in Südamerika gewonnen haben. Alles solche Punkte sind einfach Themen, die in der Mannschaft, und das ist Nagelsmanns Credo, erfahren müssen, um besser zu werden. Auch so ein 3-3 hilft mehr als ein 4-0, sagt er dann, wie du es auch gesagt hast. Am Ende ist es wahrscheinlich so. Und jetzt die große Frage, Festival in München, ja oder nein? Kimmich macht sein 100. Spiel in München gegen den alten Mann, der auch noch treffen kann, den Cristiano. Und dann vielleicht die Revanche gegen Spanien in München. Erstmal muss Cucurella, der alte Handspieler, mal wieder nach Stuttgart. Kann sich nochmal im 16er angucken, wo er da die Hand nochmal besser nicht mehr nimmt, wenn er gegen die Franzosen spielt. Und dann hoffst du wahrscheinlich auch abschließend auf ein deutsch-spanisches Finale, oder?
Ja, da sind wir wieder beim Fußball, der dann so eine Geschichten schreibt, dass man sich nur ein Jahr später dann wieder sieht und es auch um einen europäischen Titel geht und so weiter. Aber auf der anderen Seite, du, wenn es eine andere Mannschaft verdient hat, dann soll sie halt da stehen. Irgendwann wird sich Deutschland-Spanien wieder bei einem Pflichtspiel treffen. Also ich weiß nicht, ob ich mir dann das Duell jetzt direkt wünsche. Ich wünsche mir, dass die Spiele genauso spannend sind, wie sie jetzt im Viertelfinale sind, weil da einfach mein Herz aufgeht, wenn ein Wettbewerb wirklich von allen Mannschaften ernst genommen wird und dann sowas bei rumkommt. Also da bin ich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen zu doll allgemein Fußballromantikerin, weil ich liebe es, wenn es eng ist, wenn da Emotionen stehen, wenn auch mal unerwartete Dinge passieren, wenn historische Sachen passieren, ne, wie zum Beispiel halt auch
das Eckentor.
Das Tor, wo es ja auch den goldenen Tapir für gab, den Spalletti dann bekommen hat.
Hat er mit Humor genommen, der italienische Trainer, glaube ich. Hat er gegrinst.
Ja, muss er ja auch. Aber er sagt ja auch, die haben sich den redlich verdient. Das sind dann tolle Sachen. Also darüber kannst du auch in 10 Jahren noch sprechen. Und sonst wäre es ja langweilig. Und dann gucken wir mal, was das Final Four für eine Geschichte schreibt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass Deutschland das Turnier bekommen hat sozusagen, dass man einfach die Nationalmannschaft zu Hause sieht, dass man die da unterstützen kann und dass man sie vielleicht dann halt auch tragen kann zum Finaleinzug und wer weiß, wofür es dann reicht.
Ja, und Nagelsmann sagt ja auch, so wie du eben, ne, der Revanche für EM, die EM ist schon nochmal wichtiger als die Nations League. Klar ist das in dem Fall ein mögliches Finale und kein Viertelfinale, aber der Weg bei der EM wäre natürlich zum EM-Titel gegangen oder hätte dahin geführt. Hast du schon recht. Ich bin mal gespannt, ob sowas wie eine Club-WM dann auch solche Geschichten schreibt im Sommer, die halt dann kurz danach läuft und wo man auch viel kritisiert. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, das ist ein super Wettbewerb. Hut ab, Gianni. Hat
er kriegt ja auch 30 Millionen.
Ja, ich wollte gerade sagen, Hut ab, Gianni, zum Infantino. Naja, der FIFA-Präsident weiß schon, wie er seine Leute glücklich macht. Gut, dann haben wir dazu alles besprochen und kommen abschließend, um deine Stimme endlich auch zu schonen, zu den Hot Takes.
Oh ja, also ich weiß, dass ein Teil nicht funktioniert hat. Also die Bayern-Mädels sind untergegangen in Lyon und die Wahrscheinlichkeit, dass Wolfsburg das in Barcelona aufholt, das ist ja dann auch tatsächlich erst heute Abend zu sehen nach der Veröffentlichung unseres Podcasts. Kann man dann noch verfolgen, aber ich sehe das als nicht ganz so gegeben an, außer die Barcelona-Spielerinnen spielen so wie Deutschland in der zweiten Halbzeit.
Alles möglich.
In Dortmund, dann ist alles möglich. Sie haben ja auch am Wochenende tatsächlich gegen Real Madrid verloren, zu Hause das erste Mal seit ewigen Zeiten in der Liga. Also das erste Mal, dass Real sowieso gegen Barcelona überhaupt gewonnen hat, seitdem Real Madrid eine Frauenmannschaft hat. Also deswegen glaube ich nicht, dass Barcelona sich zwei Niederlagen am Stück einstecken wird. Die werden wahrscheinlich mit Frust Wolfsburg auseinandernehmen.
Und nicht mit dem Vorsprung vor allem.
Also deswegen, mein Hot Take hat nicht funktioniert. Und bei dir ist es ja auch nicht geglückt, dass ein Debütant getroffen hat.
So viel Tore und trotzdem kein Debütant. Der Kleindienst ist noch nicht so lange dabei, aber hat eine ähnlich gute Quote wie Füllkrug am Anfang. Goretzka war ein gefühlter Neuling. Dem hätte man natürlich auch ein Tor vorhersagen können. Oder
hättest du uns auch sagen können, dass ein Spieler an allen Toren beteiligt sein wird. Dann
ja, mit
auch
Kimmich 5 Torbeteiligung, das stimmt natürlich. Aber gut, nee, also Goretzka wäre sicherlich auch ein Hot-Take. Den hättest du mir auch durchgehen lassen. Ich sagte, Goretzka kehrt zurück und trifft direkt, aber war nicht so. Dann hast du jetzt Vorfahrt für beim Stand von 5-5 in dieser Saison für deinen Hot-Take des Wochenendes.
Ja, ich konzentriere mich mal wieder so ein bisschen auf den Abstiegskampf, damit es da spannend wird und sich vielleicht wieder etwas durchmischt. Und ich sage, dass die Heidenheimer mal wieder einen Fuß auf den Boden kriegen und in Wolfsburg gewinnen werden.
Gut, das ist mal ein klarer Ergebnistipp. Ich sage, dass in Frankfurt die Torhüterfrage weiter angefeuert wird. Kauer Santosch steht wieder im Tor. Ich glaube, Trapp trainiert sowieso noch individuell, aber ich sage, der Brasilianer spielt 0 gegen VfB Stuttgart.
Ja,
und
gut.
Versucht da nochmal so ein bisschen den Fuß in die Tür zu kriegen gegenüber Herrn Trapp, die große Torhüterwende in Frankfurt einzuleiten.
Man könnte meinen, du bist Fan von Santos.
Was heißt Fan von Santos? Ich habe ihn spielen sehen gegen Bochum und war einigermaßen überzeugt davon. Der hat auch hin und wieder mal den anderen Lapsus. Aber man sieht ja Torhüter, die immer mal wieder kommen, sei es ein Urbich bei den Bayern. Ja, die haben halt hin und wieder auch mal als sehr junge Torhüter auch mal die eine oder andere Aktion. Und dann schließe ich mit Nagelsmann, der sagt, lasst sie Fehler machen. Ja, ihm ist lieber Risiko und Fehler als nicht lernen. Und lieber 3-3 als 4-0.
Naja, es ist ja auch so, wenn du halt lernen willst, musst du Fehler machen. Es geht gar nicht anders. Und das muss man halt auch einkalkulieren. Und normalerweise macht man ja auch einen Fehler nicht zweimal. Und damit man dann eine lange Karriere hat, ist es besser, Fehler schon recht früh abzuhaken. Also ich habe auch genug Fehler gemacht in meiner Karriere. Kann ich auch Geschichten von erzählen.
Eine sehr lange Karriere ist das.
Aber so ein Tor wie Donnarumma habe ich noch nicht gekriegt.
Das glaube ich dir sofort, hätte ich mich wahrscheinlich auch dran erinnert und hätte ich damit aufgezogen. Almut, vielen Dank, gute Besserung. Genieß das Wochenende, vielleicht noch ein bisschen ruhiger.
Ja, danke. Vielleicht hätte ich einen Hot-Take setzen müssen, dass ich nächste Woche wieder gesund bin.
Vielleicht. Ich setz drauf.
Also, schöne Woche euch.
Almut, mach's gut. Danke dir. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Ciao, 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 ciao.